War Jesus katholisch? Wer war der erste Papst? Das war so im 4. Jahrhundert, haben sie einen zum Papst gemacht. Petrus, ja, genau. Das ist ein Schmorn, kann man sagen. Ne? Ja, das ist. Ja. War Jesus ein Christ? Wie ist das mit Christus? War das sein Nachname? Jesus Christus? Nee, war nicht sein Nachname. Jesus, Yeshua Mashiach, Jesus der Gesalbte. Also Christus oder Mashiach oder Messias, das ist kein Nachname, sondern das ist ein Titel. Yeshua war der zur Zeit Jesu am fünftmeisten gebrauchte Name. An erster Stelle stand der Name, was meint ihr wohl? Shimon. Mose, das Moses, ein riesen Ehrfurcht, da heißt kaum einer Mosche. Also nur wenige hießen Mosche. Shimon, Simon, das ist der meiste Name, der am meisten gebrauchte Name zur Zeit Jesu. Dann gab es Jakobus, Jakob, Jakob. Jehuda. Ja. Das waren so die gängigsten Namen und Yeshua natürlich. Yeshua. Das heißt, der Herr rettet. Das Wort Rettung ist da drin. Nun gibt es in der Sprache der Bibel, in der alten Sprache der Bibel, zwei Wörter für Rettung. Das eine ist Yeshua, und das andere ist Geula. Yeshua, das ist die Rettung, die aus allen möglichen Situationen geschieht. Aus Bedrängung von Feinden und was alles ist. Der Name Yeshua ist damit verbunden. Jesus. Joshua, ne? Selbe Name. Das ist also ein Name, der mit dieser Art Rettung verbunden ist. Also man könnte sagen, temporäre Rettungen, Dinge, die sich in unserem Leben abspielen, aus diesen holt uns der Herr raus. Der Herr ist mir zur Rettung geworden. Und da spielt das Wort Gerechtigkeit natürlich eine große Rolle. Im Neuen Testament finden wir oft das Wort Gerechtigkeit. Bei Jesus oder bei Paulus. Und auch im Alten Testament ist das sehr, sehr oft der Fall. Tzedakah heißt das, also Gerechtigkeit. Das wird allerdings sehr, sehr häufig, fast, also ja, im Sinne einer Rettung gebraucht. Gerechtigkeit, Gott ist meine Gerechtigkeit. Gott ist meine Rettung. Das Wort Gerechtigkeit hat in der Bibel, im Alten Testament wie im Neuen Testament, die Bedeutung immer in Richtung auf eine Heilstat, eine Wohltat Gottes, eine Art Rettung. Das heißt also, wenn ich Gerechtigkeit tue, Tzedaka heißt das, Tzedaka. Wenn ich Gerechtigkeit tue, zur Zeit Jesu, Pharisäer, die haben das ganz besonders propagiert und die Presse, die Pharisäer haben, ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Ist nicht schön, was man von den Pharisäern oft sagt, was wir da von denen denken. Sie haben wunderbare Dinge gesagt und Jesus hat vieles, was sie gesagt haben, wiederholt. Und wenn jetzt ein Pharisäer Tzedakah machte, also Gerechtigkeit übte, dann hat er entweder gebetet, er hat oder gefastet, oder er hat Almosen gegeben. Das heißt, er hat Menschen Gutes getan. Er hat Menschen eine Wohltat erwiesen. Und das nannte er Gerechtigkeit. Wenn du heute in eine Synagoge kommst oder auf den Flugplatz in Tel Aviv oder in einen Supermarkt in Jerusalem oder in Tiberias, einen jüdischen, dann hast du dort ein kleines Kästchen. Dort steht mit hebräischer Schrift drauf Tzedaka, Gerechtigkeit. Das heißt Almosen. Das heißt, wenn ich Almosen gebe, und jetzt schlägt es bei uns ein, wie schrecklich, wir hatten die Reformation hinter uns, dann ist das eine Tat der Gerechtigkeit. Das ist eine Wohltat. Jesus sagt in Matthäus 25, Leute, wenn ihr nicht die Kranken besucht, wenn ihr die Leute nicht tröstet, wenn ihr nicht Menschen, die nackt sind, bekleidet und die hungern, Brot gebt und wenn ihr die nicht tränkt mit Wasser, wenn ihr ihnen nicht Wasser gebt, dann kommt ihr in die Hölle. Ja, da möchte ich mal gerne wissen, was Luther sagt. Reformation. Nein, für Jesus war das so wichtig, gerade diese Dinge zu tun. Tzedaka, Gerechtigkeit, anderen Menschen wohltun. Habt ihr es gewusst? Ja. Wir müssen anderen Menschen wohltun. Jesus sagt, und jetzt kommt die Schlitzohrigkeit, die Verrücktheit der Theologen. Die haben dann erfunden, pass auf, der kommt mit seiner großen Tasche, stellt die hin, holt ein Riesenbuch raus und dann erklärt er dir, wie Matthäus 25 oder lieber Heiland von diesen Sachen redet, was ihr einem getan habt, einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann sagt er, das ist das Völkergericht. Markus, du hast das bestimmt gehört. Das ist das Völkergericht, weil dann werden alle Nationen versammelt, bla bla bla, und dann so. Und dann, ach, ist das ein Schmarrn. Nein. Gerechtigkeit bedeutet, ich rette mich selber. Gerechtigkeit bedeutet, ich rette mich selber dadurch, dass ich anderen Menschen Gutes tue, weil Gott mir Gutes getan hat. Gott ist meine Gerechtigkeit, das heißt, Gott hat mich gerettet. Gott hat mir Wohltaten erwiesen. Ich müsste jetzt an einige Stellen da reingehen, in Richterbuch oder 1. Samuel oder Micha oder andere Stellen, um das deutlich zu machen. Aber nehmt das einfach mal so hin. Gerechtigkeit bedeutet eine Wohltat Gottes. Und wenn er mich gerecht gemacht hat, dann hat er mir eine Wohltat erwiesen. Und dann erweise ich anderen Menschen Wohltaten, indem ich ihnen was zu essen gebe, was zu trinken gebe, dass ich sie im Knast besuche. Und damit meint der liebe Heiland nicht die Gläubigen, wo im Knast sitzen tun, sondern damit meint er die Knackis, die richtigen Knackis, die harten Jungs, die muss ich im Knast besuchen. Nicht jeder hat die Gabe, nicht jeder kann das. Wir müssen uns der Menschen annehmen. Wir müssen dem Nächsten ein Nächster sein. Das bedeutet das. Und dann, das heißt also Gerechtigkeit üben. Und wie gesagt, wer das nicht tut, wollt ihr mal nachlesen, was da steht? Matthäus 25. Oh, das ist ein Wort, Mann. Boah, das habe ich auch hier gerade noch aufgeschlagen. So, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Das ist jetzt wieder Theologie, ne? Das ist dann das sogenannte Völkergericht. Und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, Gesegnete meines Herrn, erbt das Reich zu den Linken. Und dann, ne? Die Linken sind immer draußen. Ne? Ja, die Konservativen. Denn mich hungerte, ihr gab mir zu essen, mich dürstete, ihr gab mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis, ihr kamt zu mir, dann werden die Gerechten ihm sagen und so weiter und so weiter. Ne? So, dann kommt das Gegenteil davon. Dann werden sie sagen, ja, wann haben wir dich gesehen? Dann wird er ihnen sagen, Amen. Ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Und vorher sagt er, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn mich hungerte und so weiter. Ne? So, seht ihr, wie wichtig es ist, mit wahre göttliche Mitmenschlichkeit zu üben, dass wir uns, wenn wir uns zu Gott bekehren, wahre Mitmenschlichkeit zu üben. Das ist das Thema der Zeit des zweiten Tempels. Das ist das Thema aus der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und wisst ihr, was man daraus gemacht hat? Unsere griechische Denkweise, nachdem wir uns vom Judentum verabschiedet haben, der damaligen Zeit, nicht das Judentum heute. Das ist was anderes. Kommen wir noch drauf. Heute Nachmittag. Aber das Thema ist die Zeit Jesu. Dann kam das griechische Denken hinein und da hat man zwei Dinge gemacht. Erstens mal hat man Jesus, den Menschensohn, den Gottessohn, zu einer so hohen Person stilisiert, dass man wieder eine Vermittlerin brauchte. Maria. Ne? So unerreichbar. Da muss ich ja wieder Angst haben. Beschwichtigen. Ne? Und viele Leute haben Angst vor Gott. All diese Dinge. Das ist Punkt 1. Und dann hat man etwas fokussiert. Und das hat sich als eine Riesenkatastrophe erwiesen. Für uns Christen. Wie singt man auf dem Friedhof? Mein Gott, ich bitt's durch Christi Blut, mach's doch mit meinem Ende gut. Also wir bekehren uns und dann heiligen wir uns, damit wir ja in den Himmel kommen. Damit wir ja an dem Tag, wo Gott uns ruft, dann auch würdig sind, in den Himmel zu kommen. Ja, darauf hat man es fokussiert in der Kirche. Und wir machen das nach. Die ganzen Freikirchen laufen diesem Wahnsinn nach. Aber, dass wir 70 Jahre auf Erden leben, oder 80 vielleicht, oder naja gut, früher 35, 40, 50, dass wir eine längere Zeit auf der Erde leben und eine Welt schaffen sollen, das erwartet Gott von uns, in der zu leben es sich lohnt, das begreifen wir nicht mehr. Dazu sind wir doch gläubig geworden. Dazu haben wir uns doch bekehrt. Dazu ist doch der Geist Gottes in unser Leben gekommen, dass wir uns gegenseitig das Leben leichter machen, anstatt schwer zu machen mit unserer übertriebenen Heiligkeit. Der Fromme fängt nämlich dann an, den anderen zu beobachten und an ihm einiges auszusetzen. Das muss ich dir aber mal sagen, da bist du nicht ganz richtig. Ah! Oh. Da kannst du glatt so die... Oh. Leute haben nichts begriffen. Aber ja, in den Himmel kommen. Und sich dann möglichst von allen Leuten abschotten, damit nichts Unreines an uns herankommt. Ein weißer Schwan im schmutzigen Wasser. Wie sieht der aus, wenn er da eine Stunde drin gewesen ist? Noch immer weiß. Warum? der hat einen Pürzel, ne? Da tut er das Einfetten, ne? So, und so ist das. Jesus Christus kommt in eine kaputte Welt, in eine schmutzige Welt. Und was ist das? Eine der ersten Taten nach der, die erste Tat nach der Bergpredigt. Was ist los? Wer kommt da zu ihm? Ein Aussätziger. Der sollte ja draußen bleiben. Der sollte ja schreien. Unrein, unrein. Oder schreit die Gemeinde unrein, unrein. Na, also, die Juden sagen, wir haben zwei Zäune. Und wenn wir die nicht im Zaum haben, dann passiert das, was mit Miriam passierte, dass sie nämlich quatschte. Und dann machen wir uns mit Aussatz dreckig. Aussatz hat nach rabbinischer Auffassung etwas mit üblem Reden zu tun, mit einer bösen Zunge zu tun. Und deswegen sagte man, soll der Aussätzige so rufen, hinter einem dritten Zaun, unrein, unrein. Tat er nicht. Ich finde den Mann toll. Der rannte, was er konnte, der hopste von einem Stein zum anderen, wer die Gegend dort kennt, ne, und versteckte sich. Und dann die letzten vielleicht 50 Meter, ne, Rekordzeit, und schnell zu Jesus und hingekniet, sonst hätten ihn vielleicht die Steine noch erwischt. Denn die Frommen, die sind unberechenbar. Fromme sind immer auf Heiligkeit aus. Es kann ja gar nicht heilig genug zugehen. Wir können uns ja gar nicht genug heiligen. Ne? Kennen diese Sprüche? So, und dann liegt der Mann da auf seinen Knien vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Markus bemerkt, oder sagen wir, einer, der Markus informiert hat, der hat das gesehen, wahrscheinlich Petrus. Und Jesus brach fast das Herz. Ihn jammerte sein, steht da, ne? Und er sagt, ich will's, und er, das gibt's doch nicht, dass der, was, geht mit der, die Frommen, ich sehe, wie die Hüte hochfliegen, ne? Die Frommen sehen Entsetzliches, der Mann fasst den Aussätzigen an, das darf nicht wahr sein. Und guck, sauber ist er. Und dann schickt er ihn zum Priester. Und der Priester konnte ja in 3. Mose 13 und 14 nachlesen, was da steht. Na, ich weiß nicht, ob der das so auswendig gewusst hat, denn das ist ja nie passiert. Na. Jetzt plötzlich ist mal ein Aussätziger geheilt. Das ist, oder gereinigt, besser gesagt. Aussatz wird gereinigt. Aber das, so sind die Sachen. Das war die Zeit damals. Und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir begreifen, es geht Jesus immer um den Menschen jetzt und hier und so muss es bei uns auch sein. Es geht weniger um Theologie, ich sage es nochmal, es geht um die Art und Weise, wie wir uns Menschen mit unserer Sprache und mit unserem ganzen Wesen nähern. Wir sind anders geworden, so müssen sie anders. So müssen sie dieses Anderssein wahrnehmen. Wir haben eine Menge Schwierigkeiten damit, in die semitische Welt einzudringen. Wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir eine Reihe von Widersprüchen. Das geben wir so nicht zu. Und ich als Pastor kann mir das nicht leisten, zu predigen, die Bibel hat Widersprüche. Da sagen die Leute, das haben wir schon immer gewusst. Und ist unser Pastor abgefallen oder was ist los mit dem oder wie auch immer? Ne? Kann sein. Nein, es gibt tatsächlich gegensätzliche Aussagen, aber das ist typisch semitisch. Das passt in unsere griechisch-römisch-germanische Denkweise nicht rein. Folglich, um die Bibel zu verstehen, müssen wir uns mit dieser Welt beschäftigen. Ihr wisst, in der Schule, da haben uns die Lehrer erzählt, wie das bei den Lateinern war, wie das bei den Römern war, wie das bei den Griechen war. Wir haben eine Menge griechischer Sagen gelernt und wir haben den Homer gelernt und vielleicht den Odysseus und die Odyssee und den Krieg von Troja, all diese Sachen. Und wer weiß, was wir da alles gelernt haben. Aber in das Wesen der damaligen Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde oder das Neue Testament entstand, da führt uns keiner ein. Und dabei ist die Zeit von Esra Nehemia bis zur Zerstörung des Tempels, noch ein bisschen länger, die wichtigste Zeit des Neuen Testamentes. Da ist das alles entstanden. Zum Beispiel das hier, das ist eine typische Synagoge. Zur Zeit Jesu haben Männer und Frauen zusammengesessen. Erst viel später, 200-300 Jahre später, hat man Männer und Frauen getrennt. Aber zur Zeit Jesu war das noch alles schön zusammen, auch die Kinder. Ja, die Synagoge, das ist eine, wir können Gott danken für die Synagoge. Sie ist in der Zeit nach Esra entstanden. Wir wissen nicht wann und wo. Wir haben ein Zeugnis aus der Zeit um 250 aus Ägypten, eine Synagoge, das älteste Zeugnis. Aber dann wissen wir von Josephus beispielsweise, der nach Christus gelebt hat und den Krieg gegen die Römer und die Zerstörung Jerusalems miterlebt hat. Ja, der schreibt, in Jerusalem gab es um die Zeit etwa 480 Synagogen. Und wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass es einige Synagogen gab in Jerusalem. Also Tempel und Synagoge sind zwei grundverschiedene Dinge. Wie ist Synagoge entstanden? Synagoge entstand, weil das Priestertum versagt hat. Das Priestertum, wir lesen in der Bibel immer wieder von gottlosen Priestern, wie die versagt haben. Von Eli lesen wir mit seinen beiden Söhnen in der Stiftshütte, was die da angestellt haben. Jeremia sagt, das war eine Räuberhöhle. Jesus bezieht sich später darauf und sagt, Räuberhöhle. Und der Priester Eliashiv, der dort in Nehemia vorkommt. Das war ein richtiger Gauner, war das. Ein Schuft war das. Der Mann hat keine Gottesfurcht gehabt. Wenn er da sein sollte, war er nicht da. Der hat dem Feinden ein Zimmer im Tempel gemacht. Und das Volk hat das alles miterlebt. Und dann ist durch Esra, und deswegen wird Esra als der Zweite nach Mose in Israel genannt. Dann hat Esra gesagt, wir müssen hier was ändern. Was hat er getan in Jerusalem damals? Er hat das ganze Volk versammelt auf dem Platz. Er hat ein Gerüst gebaut oder bauen lassen. Und dann hat er das Gesetz vorlesen lassen und hat das Gesetz durch die Leviten erklären lassen. Und dann hat er, so ist die Tradition, das steht in den alten hebräischen Büchern drin. Das ist aber mündliche Tradition, das wurde mündlich weitergegeben. Dann hat Esra die sogenannte große Synagoge gegründet, die große Versammlung. Das war nicht eine Synagoge, sondern es war ein Raum mit 120 Leuten, die sich aus allen Schichten des Volkes, aus allen Teilen des Volkes mit dem Studium der Tora beschäftigt haben. Tora ist Gottes Wort. Tora heißt eigentlich Lehre, heißt Unterweisung. Und im Neuen Testament lesen wir immer Gesetz. Aber das ist, wir kommen heute noch drauf. Lehre. Dann haben diese Leute die Tora gelernt. Die fünf Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, die Geschichtsbücher. Und fingen an dann auch zu lehren. Und nicht nur die Priester, nicht nur die Leviten. Obwohl die Leviten, die ja nicht so hoch standen wie die Priester, eifriger waren, sehr oft, als die Priester selbst. So, und so entstand dann mehr und mehr die Unterweisung im Gesetz. Bitte? Später. Rabbiner, das, was wir Rabbiner nennen, das ist erst so um 200, 300 nach Christus entstanden. Ja? Jesus wird zwar Rabbi angeredet, mein Meister, mein Herr oder mein Meister, Rav heißt Meister, Herr. Das hat mit groß zu tun. Und so redete man die Leute an, aber das war noch kein Titel damals. Aber genau das ist es ja. Diese Lehrer, man nannte sie Weisen, ein Weiser, die Weisen, die Lehrer, die Meister. Und die sammelten dann Jünger um sich und haben sie dann unterrichtet im Wort Gottes. Und zwar so, dass sie einmal die schwierigen Stellen lernten, im Gesetz, ich sag mal Gesetz in der Tora, obwohl das nicht Gesetz heißt, sondern die Lehre. Keiner freut sich über die Gesetze von Weigel, Eichel, Steinbrück. Steinbrück? Ja. Wie heißt denn die Tante da nochmal? Die Aachener Sonderlehrerin da. Ulla Schmidt. Ulla Schmidt, ja, richtig. Die ganzen Gesetze. Keiner freut sich über so eine Gesetze. Das hat mit Gesetz nichts zu tun. Das ist ein anderes Wort im Hebräischen. Aber das, wenn wir von Gesetz sprechen, sprechen wir von der Lehre, von der Unterweisung, von der Wegweisung, dass wir in eine Richtung geführt werden. Denn das Wort hat zu tun mit Lehrer, mit Lehren, mit Eltern. Eltern weisen ihren Weg, ihren Kindern den Weg, ne? Richtig, den Weg. Das ist das Wort Gesetz, das dahinter steht. So, und die haben dann das Gesetz gelernt und weitergegeben an die Jünger, an ihre Jünger. Und das Interessante dabei war, die Leute wollten nicht nur wissen, wie lehrt der Lehrer, sondern wie lebt der Lehrer. Das würde also so sein, Peter hat hier so 7, 8, 9, 10, 12 Leute, die ihn täglich begleiten. Er wird sie täglich mit einigen guten Worten erquicken, der Lehre. Aber dann wird er sie erquicken durch sein Leben. Die können ihn beobachten. Und werden ihn überall beobachten, wo er hingeht. Tja. Und dann geht er vielleicht nachmittags mal irgendwo so ein bisschen draußen auf dem Feld, irgendwo Bäume sind, so ein bisschen. Na. Und dann geht der Jünger hinterher und hört, was er denn beim Pinkeln sagt. mit welchem Spruch er Gott ehrt. Und dann wird er hören, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, ne? Gepriesen seist du, Gott, König des Universums, dass du mir die ganzen Öffnungen gegeben hast, denn wenn eine Öffnung zu ist, dann muss ich sterben, ne? So, beispielsweise. Für alles gibt es Segnungen. Für alles gibt es Segnungen. Das lernen die Jünger. Die Jünger lernen nicht nur, was ihr Meister sagt, sondern sie lernen am meisten von dem, wie ihr Meister lebt. Deswegen hatte Jesus Jünger um sich, damit sie, wie Markus sagt, damit sie bei, also nicht Markus, du, sondern der Evangelist Markus, damit sie bei ihm wären. ne, damit sie bei ihm wären. Durch die Gemeinschaft lernen sie und dann wissen sie, wie sie zu leben haben. Oh, wie hat mein Meister in so einer Situation gehandelt? Oh ja, ich weiß, da hat er das und das gemacht. Und so, naja, ich bin nicht ganz der Meinung, ich versuche es mal ein bisschen anders. Okay, und dann hat es halt ein bisschen anders gemacht und dann hat es auch funktioniert, vielleicht. Der Meister war nicht immer vollkommen, also die Meister, nicht jetzt von Jesus die Rede. So, das ist wichtig. Das ist damals entstanden, in der Zeit, Lehrer und Jünger. Wir nennen Jünger heute Leute, die sich bekehren und dann gejüngert werden müssen. Das heißt, man muss sie unterrichten und so weiter und so weiter, dass sie dann... Nein, Jünger sind Leute, die lernen, so viel lernen, damit sie dann andere auch lehren. Andere unterweisen in den Wegen Gottes. Das, was sie gelernt haben, das geben sie anderen weiter. Ne? Das ist eine Riesenaufgabe. Also vor 40 Jahren bin ich aus meinem Beruf raus und dann 2 Jahre mit meinem Vater unterwegs gewesen. Der war Prediger. Der hat Pastor, hast du ihn gekannt? Und der war also Prediger, der hat überall durch die ganze Welt gereist und alles Mögliche gemacht. Und ganz früher, also in den ersten Anfang der 50er Jahre, 49 schon, da hatte er junge Mitarbeiter in der schlechten Zeit. Die brachte er mit nach Hause. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir waren in Untermiete und dann brachte er noch einen mit. Ne? Wir waren 2 Kinder in Wiesbaden. Und da war so ein Typen, die waren 3 Monate bei uns im Haus. Und die hat er unterwiesen, mit denen ist er gereist, die hat er mitgenommen und einige von denen sind hervorragende Leute geworden. Ja. Und das war früher so. Auch in der Zeit, da gab es einen Bruder, der in den 20er, 30er Jahren, der hieß Heinrich Viter, der hat die sogenannte Elim-Gemeinden gegründet in Deutschland, also hauptsächlich im Osten, in Königsberg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und ist bis Hamburg gekommen und so weiter. Und der hatte mit der Deutschen Zeltmission gearbeitet. Und der hatte eine Menge Mitarbeiter. Die hat er dann mit dem Blättchen durch die Stadt geschickt. Er war 3 Wochen an einem Ort und hat dann, ich habe ihn selber noch gekannt, der kam oft zu uns ins Haus. Dann hat er diese jungen wie hat er die nochmal genannt? Das waren so nicht Hilfsprediger, das war schon ein Riesensprung nach oben. Also diese Missionszöglinge oder solche Typen, die hat er dann gehabt, die haben für ein Appel und Ei gelebt und die gingen dann durch die Stadt und haben an die Häuser geklopft, an die Türen geklopft und haben das Blatt heraus, das er herausgegeben hat, verkauft. 5 Pfennig oder 10 Pfennig, davon konnten sich dann Brötchen kaufen und so weiter, mussten auch natürlich auch einiges abliefern. Und sie lernten dann predigen und machten dann mit. Und so entstanden in 3 bis 4 Wochen Gemeinden an verschiedenen Orten hier in Deutschland, in den 20er, 30er Jahren. Das ist ganz interessant gewesen. Der Mann war schon eine echte Kanone. Das war schon ein Riesending. Gut, Jünger und Lehrer. Aber noch etwas ist wichtig. Das Konzept von Buße. Buße. Umkehr. Ist ja Umkehr. Das schönste Geschenk, das Gott einem Menschen machen kann, das ist die Fähigkeit, zu Gott zurückzukehren. Jesus erzählt diese wunderbare Geschichte von dem Jungen, der vom Vater wegging, alles durchbrachte und sagt, hey Alter, du bist noch nicht tot, wie lange soll ich noch warten, bis du endlich mal weg bist und ich erben kann, ich habe keine Zeit mehr, gib mir die Knete raus, rück das Moos raus, jetzt will ich haben. Und hat der Vater gesagt, okay, hier ist das Geld. Naja, der wusste, was passiert und wartet dann auf ihn. Na, sagt er, Habe ich es doch gewusst. Ne? Als er wegging, da hat er etwas gemacht. Das sehe ich aus dem Text. Als der Junge wegging, hat er gesagt, so, jetzt stellst du ein Kalb in den Stall und mach mir das fett. Und als der Junge dann da war, hat er gesagt, so, und jetzt holst du das. Hole das gemästete Kalb. Das gemästete Kalb. Na? Tja. Aber uns wird hier gezeigt, Umkehr, wie tief du im Dreck stecken magst, das ist vollkommen unerheblich bei Gott. Was du angestellt hast, das ist vollkommen unerheblich bei Gott. Wichtig ist, dass du zu ihm zurückkommst. Dass du ihm sagst, Herr, hier bin ich. Tut mir schrecklich leid, dass du umkehrst. Ich habe da, also dieses Konzept der Buße haben damals zu der Zeit Jesu die Pharisäer, die Weisen, die Lehrer so ausformuliert, wie wir es bis heute eigentlich im Judentum haben. Da hat sich fast nichts dran geändert. Ich will euch ein paar Grundsätze sagen von dieser Buße. Wir können immer zu Gott umkehren. Wenn wir zu Gott umkehren, dann müssen wir unser Leben mit Menschen, an denen wir gesündigt haben, in Ordnung bringen. Wir müssen uns zu ihnen gehen und sie um Verzeihung bitten. Denn Gott wird keinem, der Menschen nicht um Verzeihung gebeten hat, vergeben. Erst zu den Menschen gehen und Menschen um Verzeihung bitten. Und dann kommt man zu Gott und bittet ihn um Verzeihung. Und dann gibt es, ich kann so oft kommen zu Gott und ihn um Verzeihung bitten.
Ist das nicht umgekehrt, dass wir erst vor Gott alles in Ordnung bringen sollen und dann vor den Menschen?
Das irgendwie gelernt. Zurück zu Gott, natürlich. Aber der Weg zurück zu Gott ist ein Weg zurück zu den Menschen. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir uns nie Menschen zuwenden. Das ist ganz wichtig. Der Weg zurück zu Gott ist der Weg zurück zu den Menschen. Das heißt also, wenn ich zurück zu Gott gehe und sage, ich will mein Leben Gott schenken, ich knie mich nieder oder stehe oder wie auch immer, oder sitze, dann sage ich, Herr, ich bin hier mit meinem kaputten Leben. Und dann gehe ich zu Leuten und sage, hey, können Sie sich erinnern, das Ding, das damals kaputt gegangen ist, das habe ich gemacht. Ich habe Sabotage gemacht. Oder was auch immer. Ne? Ich bringe das alles in Ordnung. Mit Menschen und natürlich mit Gott. Wir machen es wahrscheinlich auch andersrum. Aber wenn der Gedanke ist ja nicht die Reihenfolge an sich, sondern der Gedanke ist, dass ich mit Menschen in Ordnung komme. Natürlich wird es zuerst mit Gott sein, aber Gott sieht, der Mensch will mit Menschen in Ordnung kommen. Das ist wichtig. Das sagt ja, wie gesagt, Zachäus, ne? Das ist eins dieser leuchtenden Beispiele und dann ist gleichzeitig auch die Taufe. Was ich sagen will, ich war vor 6 Jahren im März, Ende Februar, in Jordanien mit einer Gruppe und ich hatte kurz zuvor gehört, dass man demnächst, wenn der Papst da gewesen sein wird, auch die Taufstelle des Johannes freigeben wird und man kann da hingehen, an den Jordan. Nun habe ich dem jordanischen Führer gesagt, hör mal, ich muss dahin, koste es, was es wolle. Besorg mir eine Genehmigung. Und die haben es gemacht. Ich kriegte die Genehmigung. So durfte ich noch vor dem Papst 3 Wochen dort sein. Ne? So. Und was sah ich dort? Ich sah etwas Fantastisches. Müsst ihr euch mal das, ich weiß nicht, ob ich es bei mir habe, hier auf dem Rechner. Ich stehe also auf der jordanischen Seite, unten ist der Jordan und gucke darüber, da ist Jericho. Es ist dort die Stelle, an der Israel durch den Jordan ging mit Josua. Es ist die Stelle, wo Elia und Elisa durchgingen. Es ist die Stelle, wo Johannes getauft hat, diese traditionelle Stelle, die berühmte Stelle, nicht weit vom Toten Meer entfernt. Und dann gucke ich weiter geradeaus nach oben und was erblickt mein Adlerauge? Den Ölberg. Das ist ja nur 30 Kilometer entfernt. Und jetzt sehe ich ein ganz, ganz tolles Bild. Ich sehe, wie die Menschen nicht in ein Stadion strömen, in Caesarea oder dass Johannes da ein Stadion gemietet hätte, sondern er hat sich in die Wüste gestellt. So, und jetzt kommen die runter, von allen Ecken, aber auch von Jerusalem, lesen wir ja, überqueren den Jordan. Er steht da, face to Jerusalem, und die Leute hören die Botschaft. Was sollen wir tun? Ja, kehrt um zu Gott. Was machen sie? Sie kehren um zu Gott. Und damals ist man in den Jordan gegangen und man hat sich selber untergetaucht. Der Johannes konnte auch nicht die ganzen Leute da, so wie wir das, wie sich das später im Christentum entwickelt hat, machen, sondern die haben sich alle selber untergetaucht. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie sind zurückgegangen nach Jerusalem. Eine der stärksten symbolischen Handlungen, die ich überhaupt sehe in der Bibel. Ihr kennt doch, dass Gott öfters mal mit symbolischen Handlungen etwas ausdrücken will. Beispielsweise, er sagt zu dem Propheten, nun nimm deinen Riemen, geh und hinterlege ihn dort am Euphrat. Und dann geht er dorthin und dann kommt er wieder und sagt, so, jetzt gehst du ihn holen. Er war ganz verfault. Er sagte, so verfault ist die ganze Sprache da in Israel. Und das ist eines dieser fantastischsten Bilder, das ich je gesehen habe, wie ich dort am Jordan stehe. Und dann stehe ich nachher unten, erstmal oben am Hochufer, am Steilufer. Aber dann geht man ja noch runter und dann stehe ich wirklich unten am Jordan und kann tatsächlich den Ölberg sehen. Das ist der helle Wahnsinn, so etwas. Ja. Tja, zum Beispiel. Oder noch etwas, und das ist auch ein Konzept aus der Zeit zwischen Esra und Jesus. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das ist die Herrschaft der Kirche über unmündige Leute, die nicht wissen, wie sie in den Himmel kommen können, weil sie zu doof dazu sind. Ne? Reich Gottes bedeutet die Herrschaft Gottes über Menschen, die ihr Herz ihm öffnen. In der Bibel steht drin, schlag doch mal bitte auf 2. Mose 15. Das lest ihr, Moses und Israels Lied der Rettung. Vers 2. Meine Stärke, mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Yeshua, er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott. Ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Er ist mein Gott. Also nach der Tradition stand Israel, das gerettete Israel. Dort waren die geschlagenen Ägypter. Die waren angespült worden. Und hier stand das Volk und machte so, dies ist mein Gott. Das heißt, was hier geschehen ist, das ist mein Gott, das ist mein Gott. Und dann Kapitel 15, Vers 18, da steht, der Herr ist König auf immer und ewig. Oder wie es eigentlich heißt, wenn man es richtig übersetzen würde, der Herr königt auf immer und ewig. Der Herr königt auf immer und ewig. Das Wort Reich Gottes kommt im Alten Testament nämlich nicht vor. Aber es kommt vor, dass Gott regiert. Es kommt vor, dass Gott regiert. Er ist der Herr. Er ist absolut der Herr. Und somit ist Reich Gottes die Herrschaft Gottes über unser Leben. Wir sagen, hier hast du mich. Was willst du, dass ich tun soll? Das war das Wort von Paulus, ne? Als er auf den Boden fiel. Was willst du, dass ich tun soll? Als er erfuhr, das ist der Herr, dann hat er gesagt, was willst du, dass ich tun soll? Das ist die Herrschaft Gottes auf sich nehmen. Die Ägypter haben die Herrschaft Gottes erlebt. Die haben mit ihren Stäben zwar auch Wasser zu Blut machen und auch Frösche hervorbringen können, aber als es darum ging, aus Staub Mücken zu machen, da mussten sie passen, da war es zu Ende. Und dann haben die Wahrsager gesagt, die Wahrsagerpriester von dem Herrn Pharao, das ist der Finger Gottes. Was wir hier erleben, das ist der Finger Gottes. Und Jesus sagt eines Tages, als man sagt, mit dem Beelzebub, da treibst du den Teufel aus. Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes den Teufel austreibe, die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch gekommen. Die Herrschaft Gottes, der Finger Gottes. Das ist ein fantastisches Konzept, wenn wir, das ist ein wunderbares Evangelium. Der Finger Gottes, der Finger Gottes, wenn der sich bewegt, das, und das ist im Lukas. Matthäus sagt, der Geist Gottes, wenn ich mit dem Geist Gottes, also Matthäus hat das dann schon interpretiert, Lukas hat es wohl noch so nach dem Tonband abgeschrieben. Ne? So, würde ich sagen. Mit dem Finger Gottes, der Finger Gottes. Der Finger Gottes hat das Gesetz geschrieben. Nicht wahr? Die Herrschaft Gottes über unser Leben. Und dieser Finger Gottes bedeutet Freiheit. Wo der Finger Gottes auftritt, ist für den Teufel, werden die Werke des Teufels zerstört. Johannes sagt das, ne? Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Aber wo Jesus hinkommt, da werden Menschen frei. Er ist mir zur Rettung geworden. Kapitel 15, Vers 2 haben wir eben gelesen. Jeshua steht dort. Er ist mir zur Rettung geworden. Er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet. Er hat uns gerettet. Er ist uns zur Erlösung gegeben. Das ist dieses Konzept. Und stellt euch mal vor, das ist das Konzept aus der Zeit des zweiten Tempels, das unter den Juden gängig war. Und als Jesus jetzt auftritt und als Johannes auftritt, wissen die Leute, was der will. Kehrt um zu Gott. Lasst euch taufen. Bringt euer Leben in Ordnung. Bringt euer Leben unter die Herrschaft Gottes. Das haben die Leute begriffen. Und wenn wir hineingehen würden in verschiedene andere Dinge, dann würden wir sehen, wie Jesus mit den Worten der Pharisäer gesprochen hat. Und die Leute sagen, so wie der redet, das ist ja noch was ganz anderes als das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen. Ne? Er redete mit Vollmacht. Das war nicht irgendetwas. Jesus redete mit Vollmacht. Er hat mit einer völlig anderen Art geredet. So wie er geredet hat, hat keiner geredet. Obwohl er gleiche Worte gesagt hat. Ich will abschließen. Du hast vorhin gesagt von den 2 und 3. Jetzt lese ich mal was vor, was ein Mann aus der damaligen Zeit gesagt hat. Rabbi Hananjan, Sohn des Teradjon, sagt, wenn zwei beisammen sitzen und ihre Unterhaltung entbehrt jedes Wortes der Tora, so wird dies ein Sitz von Spöttern genannt. Denn es ist gesagt, Psalm 1, Vers 1, und in einem Sitz von Spöttern saß er nie. Wenn aber zwei zusammensitzen und ihre Unterhaltung erstreckt sich auf Worte der Tora, so weilt die göttliche Majestät, die Shechinah, bei ihnen, denn es ist gesagt, dann besprechen sich Gottesfürchtige einer mit dem anderen und Gott merkt auf und hört es. Seht ihr? Also es ist nicht die, wir sind ja mehr als zwei oder drei, dann ist Gott mitten unter uns. Nein! Es geht um die Einmütigkeit. Es geht darum, dass, über was man sich unterhält, worüber man redet. Und seht ihr mal, und so gibt es viele Worte. Ich habe mir mal hier einige mitgebracht aus den Sprüchen der Väter. Es ist unglaublich, ne? Wie das damals schon unter den Leuten, wie viele Worte bekannt waren, die Jesus gesagt hat. Und wenn man das in Betracht zieht, dann weiß man besser, was manches bedeutet, dass Jesus sagt. Und ich habe es in meinem Leben so herausgefunden, dann bekommt dieses Wort so eine Bedeutung, so eine Wichtigkeit, dass ich mir sage, du kannst dich ihm nicht entziehen, du musst das tun. Du musst danach tun. Das heißt also, ganz einfach, aber jetzt sind die Deutschen wieder hier dran. Wenn ich da so einen armen Schlucker sehe, der da seine Hand aufhält, ein frommer Jude, geht an ihm nie vorbei. Er sagt sich, was er mit meinem Geld macht, das ist mir egal, aber was ich zu tun habe, das weiß ich. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist ein fantastischer, wunderbarer Gott, ein gütiger Vater, der sich um uns kümmert, wie ein Vater sich um Kinder kümmert. So bitte ich dich, Herr, dass doch diese Dinge auch in unser Herz einsacken, so richtig sich festsetzen und wir treu sind in dem, was wir tun sollen, was dein Wort sagt. Amen.